ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir im Wesentlichen über militärische und politische Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Ja, Tag, Herr Deisinger. Schön, dass Sie wieder hier sind, nach 4 Wochen Urlaub.
Ja, freue mich auch wieder. Ja. Und danke an Christian Erl für die Vertretung während meines Urlaubs in den letzten Wochen. Mittlerweile sind wir ja bei Folge 287 angelangt. Die zeichnen wir auch heute ein bisschen früher am Tag auf als sonst. Das ist Dienstag, 30. September 2025, kurz nach 7:30 am Morgen. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Was haben wir in dieser Folge vor? Natürlich schauen wir auf die aktuelle militärische Lage, auch auf ein paar Meldungen rund um diesen Krieg und ein paar politische Entwicklungen. Die Drohnenabwehr in Deutschland soll uns beschäftigen. Wie ist hier der Stand der Dinge? Zumindest bedingt abwehrbereit oder gar nicht? Oder streitet man sich tatsächlich erstmal nur darum, wer denn nun möglicherweise abschießen darf? Bundeswehr oder Polizei? Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Es gibt da noch ein paar andere Sachen, die wir auf dem Schirm haben. Das will ich aber gar nicht gesondert ankündigen. Ist nicht ganz so ausführlich, aber kann gut sein, dass wir das alles gar nicht schaffen. Schauen wir mal. Erster Punkt, Herr Bühler, die aktuelle militärische Lage. 2 Sätze vielleicht wieder zum Überblick.
Ja, Herr Deisinger, der Krieg geht unvermindert weiter, trotz aller Bemühungen der letzten Monate zu einem Waffenstillstand zu kommen. Dabei ist die große strategische Lage unverändert, sowohl am Boden wie auch in der Luft.
Heißt das, sich weiterhin, also was die Kämpfe am Boden betrifft, nicht allzu viel geändert hat, dass sich das Vordringen der Russen weiterhin in recht engen Grenzen hält, wenn ich es jetzt recht verstehe, ebenso aber auch das Zurückdrängen der Russen durch die Ukraine?
Ja, das ist richtig. Es gibt im Grunde genommen 2 große Schwerpunkte nach wie vor. Das ist der Bereich Bokrovsk und Dobropelia im Bereich Donetsk und das ist weiter im Norden die Stadt Kupjansk und ihre Umgebung.
Viele kleine Bewegungen kann man ja anhand der öffentlich zugänglichen Karten nicht wirklich nachvollziehen, weil die so marginal sind. Das hatten Sie beim letzten Mal auch angedeutet. Und wenn man Bewegung sieht, dann oftmals nur, wenn man mal den Stand von mehreren Wochen so hintereinander durchlaufen lässt. Das kann man ja bei Deep State ganz gut tun. Eine der wenigen Veränderungen, die man dann dort sieht, ist das Geschehen bei Kupjansk, ebenfalls gerade angesprochen bei Ihnen. Das will ich mal rausgreifen. Das ist ein ganzes Stück östlich von Charkiw. Man sieht nicht die eingesickerten Kräfte, von denen beim letzten Mal die Rede war. Man sieht, dass die Russen im Norden der Stadt Raum gewonnen haben. Ist das auch im Rahmen dessen, was ohnehin seit Wochen passiert, ganz allmählich oder ist das mehr?
Nein, das ist nicht mehr, sondern das ist eine Fortsetzung dessen, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Also der Versuch, mit kleinen Gruppen in die Stadt einzudringen und dann immer mehr Personal auch nach vorne zu bringen, um dann größere Kampfkraft in der Stadt zu haben. Auf der anderen Seite versuchen die Ukrainer nach wie vor, die kleinen Gruppen in der Stadt herauszudrängen und sie zu bekämpfen. Das dauert jetzt schon, während sie in Urlaub waren, die ganze Zeit an. Da hat sich nichts verändert. Größere Truppenteile heranzuführen, da haben die Russen nach wie vor Probleme, weil die Straße, die von Norden zur Stadt führt, also auf dem Westufer des Oskil, nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle ist, sodass größere Truppenbewegungen eben nicht stattfinden können.
Wollen Sie zu den anderen Brennpunkten an der Frontlinie noch ein bisschen mehr sagen, die Sie angesprochen hatten? Also ansonsten werde ich gleich zu den Luftangriffen kommen.
Ja, wir müssen ein bisschen was sagen zu Bokrovsk und Dobropelia. Hier ist es durchaus so, dass die Ukrainer erfolgreich sind. Wenn Sie sich erinnern, wir haben schon vorher im Urlaub über diesen Finger, der nach Norden zeigt, östlich der Stadt Dobropelia, im Norden von Bokrovsk oder des Raum Bokrovsk, gesprochen. Und dort ist es jetzt nun so, dass russische Truppenteile an verschiedenen Abschnitten eingekreist sind durch die Ukrainer. Ihre Versorgung ist zerstört. Zum Teil gibt es chaotische Bewegungen der Russen dort. Die Verbände befinden sich in diesen Kesseln offenbar in Auflösung, so berichten es jedenfalls russische Militärblogger. Wie das weitergehen wird in den nächsten Tagen, wird man sehen. Ich denke, dass die Ukrainer versuchen werden, jetzt diese eingegreisten Truppenteile zu bekämpfen, zu entwaffnen, um Gefangene zu nehmen. Auf jeden Fall ist dieser Vorstoß nach Norden nun endgültig zum Scheitern gekommen.
Dann jetzt zu den Luftangriffen oder Dobropila auch nochmal. Da habe ich gelesen, dass man, da hat Zelensky, glaube ich, sogar verkündet, dass man da fast 200 Quadratkilometer wieder zurückgewonnen hat.
Ja, genau. Also Zelensky hat es gesagt, das hat der Generalstabschef gesagt. Also ich gebe nicht sehr viel immer auf diese Quadratkilometer-Angaben, aber der Zweck der Operation, diesen überraschenden Vorstoß nach Norden nun einzudämmen zunächst mal und jetzt auch die russischen Truppenteile dort so zu bekämpfen, dass sie den Angriff nicht mehr fortsetzen können, das ist ganz sicher erreicht worden. Der zweite Punkt, den man noch erwähnen muss, ist auch wiederum die Stadt Pokrowsk. Hier gelingt Ähnliches wie in Kupjansk, nämlich Einsickern von Truppenteilen schon seit einiger Zeit aus dem Südwesten von Pokrowsk. Auch so, dass sie sich verstecken in den Ruinen oder in irgendwelchen Kellern und dort auf Entsatz durch weitere Truppenteile warten. Und die Ukrainer versuchen, sie aus diesen Löchern wieder rauszudrängen. Die anderen Frontabschnitte im Süden, da sieht es so aus, dass in der Provinz Dniepropetrovsk durchaus taktisch größere Vormärsche der Russen gelingen in den letzten Wochen. Zum Beispiel im Bereich des südlichen Dniepropetrovsk. Also der Region Dniepropetrovsk sind sie im September etwa 10 Kilometer weiter nach Westen vorgestoßen, allerdings in einem weiten, offenen Gelände ohne größere Städte, mit kleineren Dörfern durchzogen. Der zweite Abschnitt ist der geplante Vormarsch auf Saporischschja aus dem Süden heraus. Dort sind die russischen Offensivpläne offenbar gescheitert. Darauf deuten hin die Truppenverlegungen, die die Russen durchführen, aus diesem Bereich in den Bereich Donetsk, um nun in Donetsk tatsächlich irgendwann mal Erfolg zu haben. Gleichwohl halten die Angriffe auf Saporischschja mit Gleitbomben, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, weiter an.
Okay. Dann jetzt zu den Luftangriffen. Zunächst zu denen der Russen. Einen außerordentlich heftigen gab es ja am Wochenende, ne?
Ja, das war in der Nacht zum Sonntag. Da griff Russland mit insgesamt 593 Drohnen und 50 Marschflugkörpern und Raketen die Ukraine an. Der Angriff dauerte insgesamt 12 Stunden und kam in mehreren Wellen. Am meisten betroffen war die Stadt Kiew und das Umland. Ziele waren hier Wohnhäuser, Schulen, Geschäfte, ein Einkaufszentrum, Tankstellen, ein medizinisches Institut, aber auch Saporischschja, Sumy, Odessa, Mykolajew wurden getroffen. Es gab landesweit über 70 Verletzte und ein totes 12-jähriges Mädchen. Vor und nach diesem groß angelegten Angriff in der Nacht zum Sonntag gab es Angriffe mit deutlich weniger Flugkörpern, mal 32 und in der Spitze 170. Insofern setzt sich der Trend der letzten Wochen auch hier fort. Also einmal pro Woche ein großer Angriff und an den anderen Wochentagen Angriffe mit geringer bis mittlerer Intensität. Wobei das genauso dramatisch sein kann, wie das in der letzten Nacht passiert ist im Bereich Sumy, wo eine ganze Familie ausgelöscht worden ist, die Eltern und zwei Kleinkinder.
Wenn wir mal auf das schauen, was in den letzten Wochen angegriffen und möglicherweise auch getroffen worden ist, also gar nicht mal unbedingt räumlich gesehen, sondern auf die Art der Objekte, ist da jetzt wieder mehr Energieinfrastruktur dabei, so wie es in den vergangenen Jahren ja auch mit Übergang zum Herbst und Winter war?
Nein, bisher kaum. Das ist vielleicht zu früh, aber das steht zu erwarten, dass dieser Schritt wieder gemacht wird.
Wie beurteilen Sie, Herr Bühler, denn aktuell die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Flugabwehr? Es ist ja in Sachen Ausrüstung offenbar einiges hinzugekommen in den letzten Wochen oder wird noch kommen. Eine der jüngsten Meldungen ist jetzt wohl, dass Deutschland weitere 2 Patriot-Systeme zur Verfügung stellen wird.
Ja, das stimmt. Wie beurteile ich die Luftverteidigung? Ja, sie ist nach wie vor in der Lage, über 90% der Drohnen abzuschießen oder so zu stören, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Ähnlich hohe Abschusszahlen gibt es bei den Marschflugkörpern. Probleme gibt es regelmäßig bei den ballistischen Iskander-Raketen und den Kinschall-Flugkörpern, die allerdings in geringeren Stückzahlen eingesetzt werden, sodass das nicht zu dramatisch ist. Aber es ist schlimm genug, wenn dort Flugkörper und ballistische Raketen einschlagen. Ausschlaggebend für das relativ positive Bild ist für mich die Rolle der F-16-Kampfflugzeuge im Einsatz gegen Drohnen und Marschflugkörper. Die Ukraine hat sich diese Fähigkeit sehr geduldig erarbeitet, nach meiner Bewertung, und der Versuchung widerstanden, die Kampfflugzeuge zu früh in durch die russische Luftverteidigung bedrohten Gebieten operieren zu lassen und profitiert jetzt davon. Darüber hinaus ist das Netz von Sensoren und mobilen Flugabwehrtrupps immer dichter geworden über die Zeit.
In Bezug auf die Drohnenangriffe der Russen will ich meine Frage noch aus unseren Hörermails an Sie weiterleiten. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Russen mittlerweile einen hohen Prozentsatz an Täuschdrohnen einsetzen. Die Frage kommt von Gerrit Rohde aus Hamburg und bezieht sich auf die letzte Folge. Ich zitiere: In der Podcast-Folge 286 sprach Herr Bühler davon, dass bei Drohnenangriffen mittlerweile ein sehr großer Anteil aus unbewaffneten Täuschdrohnen besteht, um die Luftverteidigung zu übersättigen. Wieso kann man erst im Nachhinein feststellen, ob es eine scharfe Drohne ist, beispielsweise anhand von Wärme- und Radarsignaturen? Gibt es andere technische Möglichkeiten, Täuschdrohnen zu identifizieren? Es wäre ein Beitrag, um die immer stärker geforderte ukrainische Luftabwehr zu entlasten. Zitat Ende.
Ja, in der Tat spielen Täuschdrohnen schon seit Monaten eine große Rolle in Russlands Luftkrieg gegen die Ukraine. Also ein Mix aus scharfen, in Anführungsstrichen, Shahed-Drohnen und unbewaffneten, aber häufig mit Aufklärungsmitteln bestückten Gerbera-Drohnen. Das sind die Drohnen, die auch nach Polen geflogen sind vor 2-3 Wochen. Die Gerbera-Drohnen haben tatsächlich eine andere Radarsignatur als die Shahed-Drohnen. Zudem hat die Ukraine Akustiksensoren flächendeckend mindestens in den gewöhnlich genutzten Einflugkorridoren in die Ukraine eingesetzt, die die unterschiedlichen Fluggeräusche der beiden Typen erkennen können. Und deshalb gelingt es der Ukraine, die scharfen von den Täusch- und Aufklärungsdrohnen im Flug zu unterscheiden. Sie geben bereits seit Wochen den Mix bei den groß angelegten Angriffen an und der liegt so um die 50% regelmäßig. Also 50% Shahed-Drohnen bewaffnet und 50% Täuschdrohnen oder Aufklärungsdrohnen.
Sprich, schwerer wäre es dann für die Ukraine, wenn die Russen auf diese Gerbera-Drohnen verzichten würden und einfach auch Shahed-Drohnen ohne Kampfmittel, ohne Sprengstoff da hinschicken würden.
Ja, aber der Angriff verläuft ja nicht so, dass alle auf einmal losgeschickt werden, sondern kommt in Wellen. Und die Aufklärungsdrohnen haben durchaus die Möglichkeit, die Aufklärungsergebnisse zurückzumelden nach Russland, sodass der nächste Angriff, die nächste Welle der Shahed-Drohnen sich auf die Aufklärungsergebnisse abstützen kann. Also wo steht ukrainische Luftverteidigung, wo ist die größte Bedrohung für die Shahed-Drohnen zu erwarten und wo gibt es Lücken, wo sie durchschlüpfen können.
Okay. Dann zum Thema Drohnen noch eine weitere Frage, und zwar die von David Fasner aus Berlin. Auch hier Zitat: Von einem Freund aus der Verteidigungsindustrie habe ich gehört, dass die dortigen Drohnen kleine Quadrocopter-artige, mit sehr vielen Teilen aus China hergestellt werden, weil diese unschlagbar günstig sind. Ich meine auch in den Nachrichten gehört zu haben, dass sowohl Russland als auch die Ukraine Drohnenteile aus China beziehen. Die Produktionskapazitäten in China scheinen also bereits enorm zu sein. Die Frage, hat China uns komplett in der Hand? Könnten wir die Masse an FPV-Drohnen, die täglich eingesetzt werden, selbst produzieren? Wenn China plötzlich entscheiden würde, nur noch Russland zu beliefern, hätten wir inklusive Ukraine eine Chance an der Front. Zitat Ende.
Also da muss ich zugeben, das ist eine schwierige Frage und da wage ich keine Prognose. Dazu fehlen mir im Einzelnen die Informationen über die Lieferketten. Tatsache ist aber, dass wir in vielerlei Beziehungen von guten Handelsbeziehungen mit China abhängig sind. Andersherum könnte China seinen ehrgeizigen Plan, zur größten Wirtschaftsmacht aufzusteigen in den nächsten Jahren, nicht ohne den Absatzmarkt Europa und auch den der USA verwirklichen. Da besteht also ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dazu kommt, dass wir bei aller Bedeutung von Drohnen für eine künftige Kriegsführung den Ukraine-Krieg nicht als Modell, nicht als Blaupause für einen Verteidigungskrieg der NATO nehmen dürfen. Die Ukraine führt einen Krieg, der ihr so aufgezwungen wird. Russland führt ihn heute so, weil es aufgrund eigener Kapazitäten nicht mehr anders geht, als die Ukraine in einem langen Zermürbungskrieg an der Front und durch die Luft so lange zu quälen, bis deren Bevölkerung und oder deren Armee aufgibt. Wir müssen einen Verteidigungskrieg aus Sicht der NATO vom Beginn einer Aggression an so führen, dass dem Angreifer von Beginn an ein so großer Schaden zugefügt wird, dass er sieht, dass er als Aggressor keine Chance hat, Erfolg in der unmittelbaren Nähe der Front zu haben. Deshalb haben wir ja Abstandswaffen großer Reichweite heute in der NATO und deshalb spielen sie eine so große Rolle im operativen Konzept der NATO. Diese Chance hatte die Ukraine nie in diesem Krieg, wie wir wissen, weil ja solche Waffen vorenthalten worden sind und es immer wieder Diskussionen gegeben hat, ob solche Waffen und auch andere Kampfpanzer, Schützenpanzer eskalatorisch wirken. Und von daher gibt es eine völlig andere Situation, als wir zu erwarten hätten, wenn wir in einer Verteidigungsoperation einen Aggressor abwehren müssten.
Ich komme gleich zu den ukrainischen Luftangriffen, aber weil wir gerade bei der Mail von Herrn Fasmer waren und weil im Zusammenhang mit Luftangriffen auf zivile Ziele immer wieder das Wort Kriegsverbrechen fällt. Auch dazu nochmal eine einordnende Frage, generell dazu, was als Kriegsverbrechen zu werten ist und was nicht. Also ja, es ist eher ein Kommentar, den Herr Fasmer an seine Mail noch angehängt hat. Kurzes Zitat, in einem illegalen Angriffskrieg ist jeder Angriff auf Soldaten genauso ein Kriegsverbrechen wie ein Angriff auf Zivilisten. Mir scheint es oft so zu sein, dass Sie, es sind Sie gemeint, Herr Bühler, ukrainisches Militär als legitimes Ziel für Russland betrachten. Zitat Ende.
Ja, also das ist schon so, wie Herr Wassmer kommentiert. Der ganze Angriffskrieg ist natürlich ein Kriegsverbrechen. Die Juristen sprechen da von jus ad bellum, also auf dem Weg, das Völkerrecht auf dem Weg zum Krieg wird hier gebrochen. Die Kriegführung im Einzelnen kommt dann noch dazu, also jus in bello. Also Angriffe und Terror gegen Zivilisten, Erschießung von Kriegsgefangenen, Entführen von Kindern, das Besatzungsregime in den besetzten Gebieten, da könnten wir die Liste fortsetzen. Also ich möchte schon ausschließen, dass ich selbst meine, dass sie ein legitimes Ziel sind, wenn man den Krieg als Ganzes angeht. Aber wenn man jetzt mal ausschließlich das Kriegsrecht im Krieg betrachtet, das sind militärische Kräfte natürlich ein legitimes Ziel auch.
Okay. Dann jetzt zu diesen ukrainischen Angriffen, auch meist Luftangriffen auf Ziele hinter der Frontlinie. Da stach am Sonntag einer heraus, den ich eingangs mal aufgreifen will, weil sich auch hier zumindest erstmal die Frage nach Kriegsverbrechen stellt. Offenbar haben die Ukrainer ein Kraftwerk in der russischen Stadt Belgorod angegriffen, also das Hauptkraftwerk wohl. Dieser Angriff hat offenbar dazu geführt, dass es in der Stadt einen teilweisen Blackout gegeben hat. Sicher wird sich der ein oder andere sagen, naja, was denn, wie du mir, so ich dir, kann man doch verstehen, dass die Ukrainer das machen. Andererseits, Herr Bühler, habe ich Sie noch im Ohr, wie Sie sagen, also dass Sie solche Dinge nicht befürworten würden. Also haben wir es hier mit einem mutmaßlichen Kriegsverbrechen zu tun?
Also ein Angriff auf ein Wärmekraftwerk ist nicht per se ein Kriegsverbrechen. Es kommt darauf an, wozu der Strom, der dort erzeugt wird, genutzt wird. Belgorod ist eine der wichtigsten militärischen Drehscheiben für die Logistik der russischen Armee. Wenn also der Zweck ist, diese Logistik und deren Stromversorgung zu treffen, wenn sie von diesem Kraftwerk ausgeht, dann ist so ein Kraftwerk schon ein legitimes Ziel. Wenn aber Kraftwerke in großer Anzahl systematisch und gezielt ausgeschaltet werden, um der Zivilbevölkerung die Lebensgrundlagen zu nehmen, dann würde ich von einem Kriegsverbrechen sprechen. Und das habe ich auch in den letzten Wintern so getan, was die russischen Angriffe angeht. Aber ich muss auch sagen, mit Blick auf das, was wir schon unterstellen, die Ukrainer tun gut daran, nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, vorzugehen, sondern sich wie bisher auf Ziele zu konzentrieren, von denen eine unmittelbare militärische Bedrohung für die Ukraine ausgeht, beziehungsweise die Grundlagen für Putins Angriffskrieg trifft.
Wie sieht es denn mit anderen Angriffen der Ukraine auf Ziele im russischen Hinterland aus? Also Schwerpunkt auch hier weiterhin die Öl- und Gasindustrie?
Ja, eindeutig. Ohne ins Einzelne jetzt zu gehen, das ist eine lange Liste von Angriffen auf Raffinerien, Ölpipelines und Pumpstationen sowie Ölverladestationen von Land auf See. Daneben vereinzelt Rüstungsbetriebe, dann der Marinehafen Novorossiysk und der Hafen von Tuapse mit Drohnen aus der Luft und von See. Dazu kommen vereinzelt Angriffe auf Eisenbahnanlagen wie in Bryansk und Belgorod. Daneben Angriffe auf die Krim, da kann man wirklich von einem zweiten Schwerpunkt sprechen. Und vor allen Dingen diesmal die Flugplätze Katscha und Belbek auf der Krim. Und das ist neu, Angriffe sind gelungen auf Iskander-Stellungen, also die ballistischen Raketen, von denen ich vorhin sprach, in der Region Krasnodar und auch in der Region Kursk.
Und Auswirkungen dieser Angriffe, die scheinen ja mittlerweile auch deutlich spürbar zu sein. Also zumindest gab es diese Tage ja Meldungen in dieser Hinsicht von der Krim.
Ja, also Sie meinen jetzt die Angriffe auf die Ölindustrie. Ja, die Angriffe verursachen eine Treibstoffknappheit in den besetzten Gebieten, insbesondere auch auf der Krim. Auf der Krim sollen mehr als die Hälfte der Tankstellen geschlossen sein. Lange Kolonnen von Tanklastern bewegen sich auf die Krim, die eigentlich ein ganz gutes Ziel darstellen könnten, um die Tankstellen wieder zu befüllen. Aber es gibt auch andere Regionen in Russland, die von dieser Treibstoffknappheit betroffen sind.
Bislang hat sich ja der Westen, also auch die USA, damit schwer getan, den Ukrainern zu erlauben, mit den weitreichenden Waffen aus dem Westen Ziele in Russland anzugreifen. Hier scheint sich irgendwie aktuell der Tonfall zu ändern, speziell bei den Amerikanern. Und anscheinend wird ja gerade darüber nachgedacht, neue weitreichende Waffen zu liefern. Marschflugkörper, Tomahawk zum Beispiel. Hier dann auch über den Weg, die erstmal an andere NATO-Staaten zu verkaufen, damit die dann wiederum die Waffen in die Ukraine weiterleiten. Nehmen Sie das auch so wahr, also so einen geänderten Tonfall?
Ja, aber vielleicht zunächst mal, ich komme gleich drauf, dieser Weg des Umwegs über die europäischen Länder scheint sehr erfolgreich für die Ukraine zu sein. Also es gibt immer mehr Meldungen, die den Verkauf von amerikanischen Waffen und von Munition an die Ukraine zum Inhalt haben, die es so in den ersten Monaten der Amtszeit von Trump nicht gegeben hat. Darüber hinaus gibt es, das möchte ich auch hier gleich einfügen, eine Bestätigung des stellvertretenden schwedischen Verteidigungsministers, dass Schweden jetzt Kampfflugzeuge vom Typ Gripen liefern wird. Andere Länder haben zusätzlich F-16, Frankreich zusätzlich Mirage-Flugzeuge zugesagt. Wir sind gewohnt, dass das nicht sofort morgen passieren wird. Termine gibt es da noch nicht, aber immerhin. Gerade aus Schweden haben wir dies ja schon vor Monaten als Gerücht gehört und wir haben auch hier im Podcast schon darüber gesprochen. Aber sie haben bisher öffentlich bis heute noch nichts angekündigt und das ist jetzt passiert. Ich glaube, Schweden könnte das erste Land sein, das jetzt in Kürze weitere Kampfflugzeuge liefern wird. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Also Präsident Zelensky hat mit Präsident Trump in New York über die Lieferung von Marschflugkörpern Tomahawk gesprochen. Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometer, je nach Typ. Man muss warten, wenn sie überhaupt welche bekommen, welcher Typ es ist. Präsident Trump hat dieses Gespräch bestätigt und sich offen gezeigt. Vizepräsident Vance hat das ebenfalls bestätigt, dass die amerikanische Regierung darüber nachdenke, Tomahawk zu liefern. Ich glaube, die zuverlässigste Informationsquelle ist nach meiner Einschätzung in diesem Bereich der General Keith Kellogg, der Ukraine-Beauftragte des Präsidenten, der bestätigte, dass die USA der Ukraine Langstrecken Schläge tief ins russische Gebiet mit US-Waffen bereits genehmigt habe. Seine Aussage war da sehr klar. Zitat, die Antwort lautet, ja, nutzen Sie die Fähigkeit, tief zu treffen. Es gibt keine Zufluchtsorte mehr. Das könnte die Möglichkeit der Ukraine sehr verbessern, militärische Ziele in Russland zu treffen, die Ukraine unmittelbar bedrohen. Aber ich bin da vorsichtig. Warten wir erstmal ab, wie groß die Halbwertszeit dieser Meldung ist. Oder ob sie tatsächlich kommen wird, die Lieferung von Tomahawk und die Ukrainer sie militärisch sinnvoll einsetzen können. Und dann, glaube ich, können wir darüber reden, ob das erfolgreich ist oder nicht.
Okay. Dann jetzt mal noch schnell zu ein paar Meldungen und auch Wortmeldungen aus den letzten Tagen. Ich will mal beginnen mit diesem russischen U-Boot, das da irgendwo im Mittelmeer umhergurkt und mit dem es offenbar nicht zum Besten bestellt ist. Überschrift der Meldung so in etwa: Havarie auf russischem Atom-U-Boot, Explosionsgefahr. Und Atom-U-Boot meint hier, dass es wohl in der Lage ist, Raketen abzufeuern, die auch nuklear bestückt sein können. Also, was ist da los?
Also, die Meldung wurde zuerst durch russische Militärbeobachter, Militärblogger verbreitet. Das U-Boot Novorossiysk hat offenbar gemeldet, dass Explosionsgefahr an Bord besteht. Durch ein internes Leck fließt Dieselkraftstoff in den Rumpf des U-Boots, das mit einer Besatzung von ca. 50 Soldaten im Bereich der Straße von Gibraltar unterwegs ist, offenbar auf Heimatkurs Richtung Kaliningrad. Eigentlich gehört das Boot zur Schwarzmeerflotte, war aber zu Beginn der russischen Invasion zu einer längeren Umrüstung in Kaliningrad. Es ist ein vergleichsweise modernes U-Boot der verbesserten Kilo-2-Klasse, wie wir in der NATO sagen, das mit Marschflugkörpern Kaliber auch mit nuklearen Gefechtsköpfen beladen werden kann. Es kann Landziele bis auf eine Entfernung von etwa 2500 Kilometer treffen.
Und ist bekannt, wie gefährlich die Situation dort tatsächlich noch ist?
Wenn die Situation noch andauert, dann ist es sicher gefährlich für die Besatzung, natürlich auch für die Umwelt. Das Boot hat nach den Meldungen nach weder entsprechende Ersatzteile noch geeignete Mechaniker an Bord. Eigentlich bleibt der Besatzung nichts anderes übrig, als den Diesel aus dem Rumpf ins Meer zu pumpen. Damit wäre die unmittelbare Gefahr zunächst abgewehrt, aber der Schaden wäre natürlich nicht behoben. Jedenfalls ist das Boot unter ständiger Beobachtung des Marinekommandos der NATO mit Schiffen und auch Flugzeugern, sogenannten Seeaufklärern. Bemerkenswert ist an diesem ganzen Vorgang, dass diese Havarie deutlich macht, dass die russische Flotte durch den Wegfall des syrischen Hafens Tartus und der Sperrung des Bosporus für Kriegsschiffe keinen Hafen im Mittelmeerraum hat, in dem sie ihre Kriegsschiffe warten und reparieren kann. Es zeigt aber auch, dass Russland dennoch Kriegsschiffe von Zeit zu Zeit ins Mittelmeer schickt, um von dort aus ein Bedrohungspotenzial gegen Europa zu haben.
Vielleicht kann ich auch generell mal fragen, also wie steht es denn um die russische U-Boot-Flotte? Also man kann ja durchaus schnell bei dem Gedanken sein, dass diese Boote eigentlich alle sehr schnell zum Grab werden können. Und da muss man nicht mal die letzten Mission Impossible-Filme gesehen haben.
Ja, das trifft auf die strategischen U-Boote, und dazu gehört die Kilo-2-Klasse nicht, weniger zu. Sie denken jetzt auch an den Untergang des U-Boots Kursk vor 25 Jahren, nehme ich mal an.
Ja, zum Beispiel.
Hat ja sowas Ähnliches stattgefunden, dass zunächst ein ausgelaufener Treibstoff eines Torpedos zunächst zu einer Explosion führte und danach zu einer Explosion der übrigen sieben Torpedos, dass das Boot an Bord hatte. Das Boot sank auf den Meeresboden nach den beiden Explosionen und man fand später heraus, dass Teile der Besatzung nach den Explosionen zunächst noch am Leben waren. Ein Offizier hatte noch schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen, aber insgesamt starben dann bei diesem Unglück alle 118 russischen Marinesoldaten. Der russische Präsident Putin und die russische Marine waren damals in Russland sehr stark in der Kritik russischer Medien. Die Marine, weil die Explosionen in dem U-Boot zu spät gemeldet wurden, Rettungsmaßnahmen zu spät eingeleitet und Hilfsangebote von den Briten und Amerikanern nicht angenommen wurden. Und Putin, weil er seinen Urlaub auf der Krim nicht unverzüglich, sondern erst nach Tagen abgebrochen hatte.
Diese Zustände in der U-Boot-Flotte, zumindest die teilweise, waren die eigentlich immer schon so? Also, oder anders gefragt, wären Sie denn zu Zeiten, als Sie noch aktiv waren und als im Verhältnis mit Russland in Anführungszeichen alles gut war, wären Sie in so ein russisches U-Boot gestiegen, wenn Sie eingeladen worden wären?
Also, was ich weiß, als Heeresoffizier in der damaligen Zeit, ausschließlich Heeresoffizier. Die sowjetische Flotte ist nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr vernachlässigt worden und ist erst beginnend in den 2000er Jahren so nach und nach modernisiert worden. Aber einsteigen, auch in den Zeiten der Kooperation, das hätte ich sicher nicht gemacht. Ich bin mal im deutschen U-Boot mitgefahren auf Tauchfahrt in der Ostsee. Da habe ich mich durchaus sicher gefühlt, aber auf so ein russisches Boot, die Einladung hätte ich wahrscheinlich dankend abgelehnt.
Okay, dann zwei Dinge eher aus dem Bereich der Politik oder sagen wir aus dem Grenzbereich zwischen Politik und Märchen, wobei wir die zweite Sache sicher direkt und sofort in die Abteilung Märchen schieben können, aber ich will ja mit der ersten Sache anfangen. Die Ukrainer warnen den Westen ja schon seit geraumer Zeit davor, dass Putin auch gegen den Westen vorgehen würde. Wenn ich nur mal an die Drohnenzwischenfälle, an die Tiefseekabel und so weiter denke, dann ist das ja nicht so weit weg von der Realität. Nun hat Präsident Zelensky diese Warnung aber nochmal verstärkt und verkündet, Putin wird nicht das Ende des Ukraine-Kriegs abwarten, sondern schon vorher ein westliches Land angreifen. Was halten Sie denn von dieser Warnung? Also ich meine, Putin kann ja nicht mal die Ukraine besiegen.
Also ich glaube, wir müssen die Warnung schon ernst nehmen und das tun wir, glaube ich auch. Die Russen unternehmen ja schon seit Beginn des Krieges hybride Kriegsführung mit vielfältigen Aktionen unterhalb der Schwelle eines bewaffneten internationalen Konflikts, um unsere Bevölkerungen zu verunsichern, zu verängstigen und die NATO ein Stück weit vorzuführen, gewissermaßen als Papiertiger, um das Wort von Trump zu gebrauchen, das er kürzlich benutzt hat für die Russen. Selenskyj hat bei seiner Aussage wahrscheinlich keinen großen Angriff gemeint, sondern einen kleineren, regional begrenzten Angriff. Und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Putin wird dabei nicht riskieren, einen großen Krieg gegen die NATO zu führen. Dazu ist er im Augenblick nicht in der Lage. Aber er baut, wie schon mehrfach hier im Podcast erwähnt, parallel zum Ukraine-Krieg die russische Armee gerade in den westlichen Militärbezirken organisatorisch, personell und materiell neu auf und wird in wenigen Jahren dort ein Potenzial angesammelt haben, das dann durchaus auch gegen die NATO eingesetzt werden könnte.
Und zu diesem Komplex passt vielleicht auch die Mail, die uns Nick, hier soll man nur den Vornamen nennen, aus der Schweiz geschickt hat, auch mit einem gewissen Schweizer Aspekt, den Sie ja so mögen, Herr Bühler, mögen vielleicht auch in Anführungszeichen. Ich zitiere mal. Sehr geehrter Herr Bühler, ich weiß, dass Sie nicht gerne spekulative Fragen beantworten, ich habe aber trotzdem eine. Warum sollte Putin warten mit einem Angriff, bis Europa sich aufgerüstet hat? Er weiß, dass die meisten Armeen der NATO in Europa ziemlich blank dastehen und nur eine sehr begrenzte Anzahl Waffensysteme und Soldaten zur Verfügung haben. In den nächsten 2 Jahren wäre für Russland der ideale Zeitpunkt, um Europa so richtig in eine Stresslage zu bringen. Zum Beispiel mit einem Angriff auf die Schweiz. Zum Beispiel Raketenangriff auf Energieanlagen mitten in Europa. Würde die NATO auf einen Angriff auf einen neutralen Staat reagieren? Wie wir in der Schweiz aus der Presse erfahren haben, hat die Schweiz nicht wirklich Möglichkeiten, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen. Wäre es nicht die Pflicht der Schweizer Regierung, sich jetzt Hilfe bei der NATO zu holen? Vielleicht habe ich da eine überspannte Ansicht und Sie können mir erklären, warum. Zitat Ende.
Also den ersten Teil der Frage, glaube ich, habe ich schon beantwortet, gerade mit der Antwort auf die vorhergehende Frage, sodass ich mich dann ein bisschen auf die Schweiz konzentriere. Aber ich sage gleich vorweg, ich mische mich in eine Diskussion dort nicht ein über Neutralität. Ich bin sehr interessiert daran und verfolge das eigentlich schon seit längerer Zeit. Wir haben ja auch eine auch qualitativ sehr starke Gruppe in der Schweiz, die Sektion der Clausewitz-Gesellschaft, sodass ich eigentlich sehr gut informiert bin über die sicherheitspolitische Diskussion dort in der Schweiz. Ich persönlich glaube, dass Neutralität heute nicht vor Angriffen im Cyberraum oder auch Bedrohungen durch Raketen schützt. Ich meine, da muss man Putin, glaube ich, alles zutrauen. Es kommt erschwerend dazu, dass in der Schweiz durch ihre geografische Lage Energieinfrastruktur ist, deren Verlust beispielsweise durch einen Cyberangriff für ganz Europa problematisch wäre, dass wir in der Schweiz das internationale Bankensystem haben, SWIFT, also, dass unsere Finanzierungsmöglichkeiten und unseren Geldverkehr grundlegend beeinträchtigen würde in Europa. Wir haben in der Schweiz sehr viele Daten auch liegen, die dort in vermeintlich sicheren Orten sind. Also all das ist ja öffentlich und das ist sicher auch den Russen bekannt. Insofern glaube ich, dass Neutralität nicht schützt. Das weiß die Schweiz auch und hat eine verhältnismäßig starke Armee auch schon immer gehabt. Aber ich verfolge natürlich auch die Diskussionen um eine Annäherung an die NATO, mindestens eine Zusammenarbeitsfähigkeit zu bekommen, eine sogenannte Interoperabilität, dass im Falle eines Angriffes, ob im Cyberraum oder durch Raketen, was auch immer, die Schweizer unverzüglich auch mit befreundeten Staaten, und sie hat ja befreundete Staaten, nur befreundete Staaten um sich herum, sich verteidigen könnte. Also wenn man das so durchdenkt, dann muss man allerdings auch sagen, Interoperabilität, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein langer Prozess. Ein Prozess, der in die Technik reingeht, der in Verfahren reingeht, der auch in Einstellung, Ausbildung und dergleichen mit reingeht. Also man muss das lange beginnen, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Interoperabilität ist kein Endzustand, den man irgendwann erreicht, sondern man muss daran ständig arbeiten. Und gerade in der heutigen Zeit, bei den multinationalen Truppenteilen, da entfaltet sich eine Dynamik in der Interoperabilität, in der Veränderung von Taktiken, von Verfahren und so weiter, auch Veränderungen der Organisation, die man nicht von heute auf morgen erreichen kann. Und das gilt auch für die Luftverteidigungsfähigkeit. Hier investiert ja die Schweiz sehr viel mit Patriot, mit Iris-T, die in den kommenden Jahren kommen. Aber Raketen nur an der Grenze abzuwehren, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Man muss schon sehr tief schauen können. Das heißt, man muss im Grunde genommen das gleiche Lagebild haben, das NATO-Lagebild, das Luftlagebild der umliegenden NATO-Staaten, um dann auch gemeinsam auf eine Bedrohung reagieren können. Und im übertragenen Sinne gilt das sicher auch für die Cyberabwehrmaßnahmen.
Dann die zweite Sache, die ich ansprechen wollte. Sergej Lavrov, der russische Außenminister, der hat ja auch bei der UN-Generalversammlung gesprochen. Nicht in der Rede, aber am Rande. Bei einer Pressekonferenz hat der festgestellt, dass in Deutschland ein Prozess der Militarisierung und Renazifizierung laufe und, jetzt wörtlich, wahrscheinlich mit dem Ziel, das Hitler hatte, ganz Europa zu unterjochen. Zitat Ende. Man ist geneigt, lautlos zu lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Wie geht's Ihnen da, Herr Bühler?
Das stimmt, das ist nicht zum Lachen. Er erweitert ja die anfänglich größte Lüge dieses Krieges, die NATO wäre eine Bedrohung für Russland, zu dieser neuen, noch viel größeren Lüge, die Sie gerade eben zitiert haben. Das sind Desinformationskampagnen, die durchaus verbreitet in Russland, aber auch vereinzelt bei uns im Westen auf fruchtbaren Boden fallen.
Und auch wenn man sich die aktuellen Fähigkeiten der Bundeswehr anschaut, also von Militarisierung, kann man da sicher nicht reden. Ich habe am Tag dieser Lavrov-Äußerung einen kurzen Bericht gehört über die Militärübung, die es in Hamburg gegeben hat, Red Storm Bravo. Da wird der Chef des Landeskommandos zitiert, Kapitän zur See Leonards, also Kapitän zur See, das ist das Äquivalent zu einem Oberst zum Beispiel beim Heer, wem dieser Dienstgrad ein bisschen geläufiger ist. Also der Kapitän zur See wird zitiert in einem Bericht eines Kollegen, ich glaube vom Norddeutschen Rundfunk. Sind nur wenige Sekunden, wir hören mal ganz kurz rein.
Besonders positiv bewertet er, dass die nächtliche Kolonne mit 70 Militärfahrzeugen und über 4 Kilometern Länge völlig störungsfrei lief.
Ja, dieser kurze Ausschnitt aus dem Bericht, da habe ich dann doch ein bisschen geschluckt. Und außerdem will ich Sie natürlich auch ein bisschen ärgern, das hat mir ja 4 Wochen gefehlt. Also wenn das der Anspruch ist, den wir an die Bundeswehr haben, dass sie in der Nacht in Kolonne Auto fahren kann, dann wird mir vieles klarer und dann sind wir tatsächlich noch weit weg von einer Militarisierung. Ne?
Also schön, dass Sie wieder hier sind. Also Sie haben sich ja hörbar gut erholt. Ich bin aber der Meinung, wissen Sie, man kann eine solche Übung nicht auf einen Satz reduzieren. Das wäre unfair. Und das war im Übrigen ja auch nicht Kapitän Cecil Leonard, sondern er ist zitiert worden dort durch einen ihrer Journalistenkollegen. Es ging in dieser Übung ja darum, in einem fiktiven Szenario Hafenanlagen und Versorgungswege zu sichern, die für die Anlandung alliierter Kräfte in einem deutschen Hafen gebraucht werden und Anlandung von Versorgungsgütern für die Truppentale. Es war eine gemeinsame Übung von Heimatschutz, Logistik, Sanitätskräften, Feldjäger habe ich gesehen, zusammen mit Behörden der Hansestadt, der Polizei, dem Technischen Hilfswerk und anderen Blaulichtorganisationen. Und mit Blick auf die relativ kurze Übung von 3 bis 4 Tagen, muss man sagen, dass eine solche Übung natürlich auch von der Planungsphase, der Vorbereitungsphase lebt. Auch dort übt man im Grunde genommen, nämlich die Zusammenarbeit mit gerade den zivilen Stellen. Was kann schiefgehen? Den ganzen Komplex zu durchdenken in einer solchen Planungsphase ist ja schon mal ein Wert für sich. Und dann nach dieser Übung von 3 bis 4 Tagen, dann geht es in die Aufbereitungsphase und es werden die Punkte zusammengefasst, die verändert werden müssen beim nächsten Mal, die gut gelaufen sind, die unverändert bleiben können und dergleichen.
Naja, aber mal ernsthaft gefragt, ich will mal den Rahmen vielleicht auch ein bisschen größer ziehen. Klar, es ist wichtig, bei einer Verlegeübung, also in Kolonne fahren zu können, ob man das jetzt nun so weit nach vorne stellen muss, ist eine andere Frage. Aber kann es sein, dass die Bundeswehr... Ich will das nur mal als Beispiel nehmen, als Anlass. Kann es sein, dass die Bundeswehr an sich selbst in Anbetracht der Lage, in der wir uns befinden, zu geringe Ansprüche stellt? Müssten die vielleicht viel höher sein?
Die sind auch viel höher. Aber man darf solche Aufgaben, wie sie jetzt dort geübt wurden, nicht kleinreden. Die Soldaten haben innerhalb der logistischen Drehscheibe in Deutschland wichtige Aufgaben, damit die Verteidigung unseres Landes durch die Kampftruppen, die natürlich anders üben, überhaupt geführt werden kann. Die Kampfbrigaden, die Kampfdivisionen der Bundeswehr, sie üben natürlich das intensive Verteidigungsgefecht auch im scharfen Schuss. Wenn ich jetzt nur das Heer als Beispiel nehme, also ein Verteidigungsgefecht allerdings dann auf Übungsplätzen.
Aber als anderes Beispiel kann ja auch unser letzter Schwerpunkt hier im Podcast dienen. Wir schaffen es ja noch nicht mal, Drohnen über militärischen Objekten zu neutralisieren. Also geschweige denn anderswo im Land. Ich kann das jetzt nicht mit Zitaten oder Ähnlichem belegen, aber ich habe auch hier den Eindruck, dass es da nicht wirklich vorwärts geht. Es gibt da jetzt ein paar politische Diskussionen, da sollen Gesetze geändert werden, können wir auch gleich noch drüber reden, aber dass beispielsweise die Bundeswehr den... Ja, wie sage ich mal, Ehrgeiz hat, hier wirklich fit und fähig zu werden, diesen Eindruck, den habe also ich nicht wirklich. Kann gut sein, dass mein Eindruck falsch ist, kann gut sein, dass es Ihnen anders geht, weil Sie natürlich auch näher dran sind, aber deswegen spreche ich Sie an.
Also ganz allgemein, Herr Deisinger, muss ich sagen, ist Ihr Eindruck falsch. Also da ist das Gegenteil der Fall. Da ging in den letzten Jahren ein Ruck durch die Bundeswehr über alle Truppengattungen und auch Dienstgrade hinweg. Was die Drohnenabwehr und überhaupt den Kampf mit Drohnen angeht, haben Sie natürlich einen Punkt. Hier haben wir einen Nachholbedarf, weil unsere jahrelangen Diskussionen um bewaffnete Drohnen verhindert haben, dass wir an dieser Stelle heute besser sind. Das heißt aber nicht, dass unsere Einsatzkräfte der Polizei und der Bundeswehr heute nackt dastehen, aber eben nicht flächendeckend, wenn sowas überhaupt möglich ist. Es gibt aber sowohl bei der Bundeswehr wie auch bei der Polizei Drohnenabwehrmittel wie die Argus-Drohne beispielsweise, die mit Fangnetzen eine Drohne abfangen kann, oder Störsender, die Drohnen zum Absturz oder zur Landung zwingen können. Aber Sie haben recht, in diesem Bereich ist noch viel zu tun.
Was die Ziele, was den Ehrgeiz betrifft, mit welchen Ideen man da teilweise um die Ecke kommt. Ich komme gleich zur Drohnengeschichte zurück, aber noch so ein Aspekt, der mir eingefallen ist. Der Bundeswehr fehlen ja aktive Soldaten, aber nicht nur, der Bundeswehr fehlen auch Reservisten. Und da sagt man jetzt, ja, lass uns doch auch den NVA-Gedienten die Möglichkeit einräumen, Bundeswehr-Reservisten zu werden. Also echt jetzt, also wenn ich mal rechne, dann sind die jüngsten dieser Leute jetzt 53 Jahre alt und die soll es jetzt richten?
Also das war ja ein Vorschlag eines Abgeordneten, glaube ich, der aus ihrer geografischen Ecke kommt. Der Vorschlag klingt erstmal so, wie Sie ihn gerade interpretiert haben. Bei näherem Hinsehen sieht man aber zum Ersten, dass 53-Jährige durchaus fit sein können. Das muss man sich also erstmal individuell ansehen, wenn so ein Bewerber kommt. Zum Zweiten geht es ja auch um Führungskräfte für bestimmte Aufgaben. Und hier können neben dem Militärischen auch zivile Qualifikationen helfen. Und drittens gibt es durchaus noch ehemalige Zeitsoldaten, die in jungen Jahren die NVA und später die Bundeswehr und seine Reservisten kennengelernt haben. Also so abwegig ist dieser Vorschlag nicht, auch wenn er, und da haben Sie wieder einen Punkt, wenn er das Personalproblem insgesamt natürlich nicht richten kann.
Okay, das war nur ein Seitenaspekt. Zurück zur Drohnenproblematik, bei der wir eigentlich sind. Vielleicht trennen wir mal die technischen und die rechtlichen und politischen Aspekte. Technisch, rein theoretisch, müsste man sich doch in die Lage versetzen wollen, dass man überall in Deutschland, ich rede jetzt mal nur von militärischen und militärisch bedeutsamen Objekten, dass man also überall in Deutschland Drohnen, die vielleicht irgendwas ausspionieren wollen, vom Himmel holen kann. Kann ja überall passieren. Ich vermute, dass die Antwort auf die erste Frage, also ob man das logistisch und technisch schon kann, nein ist. Und die zweite Frage wäre dann, also will man das oder hält man das gar nicht für notwendig?
Also die Antwort auf die erste Frage ist in der Tat nein. Nicht überall und nicht in jeder Situation. Aber angesichts der Bedrohungslage immer öfter und in mehr Räumen. Aber nicht in jeder Situation. Dabei bleibe ich. Wir sind in der derzeitigen Diskussion immer zu schnell beim Abschießen. Was man in die Luft schießt, kommt irgendwann mal irgendwo runter. Im Übrigen auch die Geschosse, die man in die Luft schießt. Es ist also die Verhältnismäßigkeit, die die Verantwortlichen immer im Blick haben müssen. Und dazu gehört, dass man erstmal schaut, was fliegt denn da eigentlich? Also die Identifikation ist der erste Schritt, um überhaupt eine Bedrohungslage feststellen zu können. Will man das, war Ihre zweite Frage. Wenn die Drohne eine Gefahr darstellt und diese nicht anders abgewendet werden kann, ja, dann müssen Einsatzkräfte auch handeln und handeln können, womit wir wieder bei der ersten Frage wären.
Und das heißt aber auch in Bezug also auf die reine Fähigkeit, werden sicher noch ein paar Jahre ins Land gehen, oder?
Nein, die Zeit haben wir nicht. Die Polizeien der Länder und die Bundespolizei müssen ihre Fähigkeiten jetzt genauso wie die Bundeswehr der Bedrohungslage anpassen und ihre bereits vorhandenen Abwehrmöglichkeiten so schnell wie möglich ausbauen. Und zum Zweiten müssen wir darüber nachdenken, den bisher weitgehend freien Einsatz von Drohnen zu reglementieren. In dem Sinne, wer darf wo mit Drohnen hantieren? Zweitens die Ausdehnung der Schutzzonen über kritischer Infrastruktur überdenken. Bei kritischen Bedrohungslagen wie zurzeit in Dänemark vielleicht dran denken, den Einsatz von Drohnen grundsätzlich zu unterbinden. Oder man kann es auch umgekehrt machen, indem man den Hobbypiloten weite und freie Räume gibt, in denen sie ihrem Hobby nachgehen können, ohne dass sie eine Bedrohung für andere darstellen.
Ich will mal nur darauf hinweisen, Herr Bühler, dass zwischen meiner These, dass da wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen werden und Ihrer Antwort nein, die Zeit haben wir nicht, eigentlich gar kein Widerspruch besteht. Also so wie ich uns kenne, kann es ja gut sein, dass wir die Zeit nicht haben, aber wir sie am Ende uns trotzdem nehmen, oder?
Genau, haben Sie ja vollkommen recht. Wir haben die Zeit nicht und deshalb sage ich, wir müssen so schnell wie möglich jetzt rangehen.
Nun haben wir aber nicht nur den technischen Aspekt, sondern vor allem auch den rechtlichen. Also was darf die Bundeswehr im Landesinneren überhaupt tun? Also ihre eigenen Einrichtungen schützen, darf sie ja sicher. Wenn einer über eine Kasernenmauer klettert, dann ruft man ja sicher auch nicht die Polizei und fragt die, ob sie den vielleicht mal festnehmen könnte.
Also dann sind wir jetzt beim Schutz von Bundeswehrliegenschaften, Kasernen und anderen Liegenschaften. Ja. Es gibt zwar die klare Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit in unserem Land, aber die Bundeswehr kann ihre militärischen Sicherheitsbereiche selbst sichern und gegen Eindringlinge verteidigen. Das regelt das Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch die Soldaten der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen, ein komplizierter Gesetzestitel, wie so häufig. Das geht so weit, dass die Soldaten unter bestimmten Bedingungen auch von der Schusswaffe Gebrauch machen können. Wir alle kennen die Schilder, die um militärische Sicherheitsbereiche aufgestellt sind, wo auch draufsteht, Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Nun ist dieses Gesetz aus den Anfangsjahren der fast 70-jährigen Geschichte der Bundeswehr, da gab es noch keine Drohnen. Hier steuert die Regierung jetzt nach. Das Bundeskabinett hat im August diesen Jahres ein Artikelgesetz zur Erhöhung der militärischen Sicherheit auf den Weg gebracht, das unter anderem auch dieses Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges ändert. Wenn das Parlament das also so beschließen wird in naher Zukunft, dann können auch Bundeswehrsoldaten, auch Verdächtige, zum Beispiel Drohnenpiloten außerhalb der Kaserne, außerhalb des militärischen Sicherheitsbereichs kontrollieren und wenn sich der Verdacht erhärtet, sie festnehmen, damit sie anschließend der Polizei übergeben werden können.
Dann gibt es aber natürlich auch Objekte, die schützenswert sind, die aber mit Militär nichts zu tun haben. Da wäre dann die Bundeswehr raus und die Polizei müsste ran, oder?
Also das wäre jetzt der zweite Fall, ja. Also ein rein ziviles Objekt. Die Bundeswehr kann die Polizei und andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe bei Naturkatastrophen, besonders schweren Unglücksfällen unterstützen. Das regelt der Artikel 35 unseres Grundgesetzes. Und die Bundeswehr darf neben dem Verteidigungsauftrag nur Aufgaben durchführen, die tatsächlich im Grundgesetz geregelt sind. Hier ist, was die Drohnenabwehr angeht, jetzt an eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes gedacht, dass der Bundeswehr mehr Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe zuweist, wenn also die Kapazitäten und die Fähigkeiten der Polizei nicht ausreichen. Also so verstehe ich die Diskussion zurzeit, nur in Amtshilfe für die Polizei von Bund und Ländern. Dieser Schritt wäre so ähnlich wie bei der Abwendung von Bedrohungen durch entführte Passagierflugzeuge, also nach dem Muster des Angriffs auf das World Trade Center in New York 2001. Seither gibt es im deutschen Luftverteidigungsgefechtsstand in Kalka im Übrigen Soldaten der Luftwaffe, die neben Polizeibeamten sitzen und die den zivilen und auch militärischen Luftraum über der Bundesrepublik Deutschland kontrollieren.
Heißt das jetzt, die Polizei bräuchte in dieser Hinsicht gar nicht die gleichen Fähigkeiten wie die Bundeswehr, sondern könnte dann im Falle des Falles immer auf die Bundeswehr zurückgreifen?
Ja, das muss man allerdings sauber abstimmen. Also die Bundeswehr wird Abwehrmittel gegen große Drohnen, wie die Shahed-Drohnen, die Russland tagtäglich dort einsetzt in der Ukraine, brauchen. Dazu wird es künftig wieder Flugabwehrpanzer geben, Skyranger mit leistungsfähigen Maschinenkanonen, bald sicher auch Laserwaffen. Die Bundeswehr wird auch leistungsfähige Störsender brauchen. Also da sollte man sich schon genau abgrenzen, wer welche Fähigkeiten aufbaut. Hier darf es keine Konkurrenz geben, sondern Aufgabenabgrenzung und Koordinierung der Fähigkeiten. Vor allen Dingen halte ich auch gemeinsame Gremien, es müssen ja nicht gleich neue Behörden sein, für sinnvoll, diese Koordinierung der Fähigkeitsentwicklung zu übernehmen.
Das heißt aber, die Aufgaben, die die Bundeswehr hat, würden sich jetzt in dieser aktuellen Zeit auch zunehmend, zumindest teilweise, auf Dinge erstrecken, die im Inland passieren und was über sozusagen Hilfe bei Hochwasserkatastrophen hinausgeht.
Ja, aber alles im Rahmen der Amtshilfe und also unter Federführung auch der Polizei. Das heißt, sie stellt ihre militärischen Fähigkeiten zur Verfügung für Bedrohungslagen, wo die Fähigkeiten der Polizei nicht ausreichend sind.
Da kommen wir aber ziemlich schnell an einen Punkt in der Diskussion. An der einen oder anderen Stelle haben wir ihn auch schon erreicht, dass sich mancher überlegt, naja, also die Art des Lebens hat sich ja geändert. Die Art der Bedrohung hat sich geändert. Ist es noch zeitgemäß, dieses strikte Gebot, dass die Bundeswehr im Innern nicht aktiv werden darf, aufrechtzuerhalten? Also das politische Anliegen hinter dem Gebot, also verstehe ich sehr wohl und möglicherweise auch viele andere und man kann es gut nachvollziehen, aber auf neue Dinge kann man ja nun mal nicht immer nur wirksam mit alten Rezepten reagieren.
Also ich verstehe Sie schon. Die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verschwimmen. Es gibt also Zustände, in denen das eine nicht mehr und das andere noch nicht da ist. Deshalb verschwinden ja auch die Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit, wie sie bei uns in unseren Gesetzen festgelegt ist. Diesem Zustand steht eigentlich die rechtliche Trennung entgegen, erschwert noch dadurch, dass die innere Sicherheit bis auf die Aufgaben der Bundespolizei Ländersache sind. Also müssten Sie neben der Trennung von innerer und äußerer Sicherheit das föderale Prinzip in unserer Verfassung in diesem Kernbereich der inneren Sicherheit hinterfragen. Und das wird beides so nicht kommen. Da müssen wir realistisch sein. Das föderale Prinzip ist in unserem Grundgesetz besonders geschützt und darf nicht verändert werden. Die Trennung von äußerer und innerer Sicherheit ist in mehreren Artikeln des Grundgesetzes verankert, sodass auch dort eine grundlegende Änderung mindestens sehr schwierig bis unmöglich sein würde. Also umso mehr wird es auf Kooperation und auch Koordination ankommen, die alle für unsere Sicherheit Verantwortlichen auf der Ebene des Bundes oder der Länder zeigen müssen.
Okay, dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle unter unsere Themen. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie.
Dresden, 1989. Die Menschen in der DDR demonstrieren für Freiheit. Und auf der Bühne der Semperoper Ludwig van Beethovens Befreiungsoper Fidelio. 20 Jahre später, 2009.
Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, seine Exzellenz Wladimir Putin.
Wladimir Putin erhält auf der Bühne der Semperoper einen Preis.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik und Kultur gehören zur russischen Propaganda. Der Podcast Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda geht auf Spurensuche zwischen Mauerfall und der russischen Großoffensive auf die Ukraine. Welche Rolle spielte Beethovens Fidelio bei den Freiheitsprotesten in Dresden? Und welche Rolle spielt die Musik im System Putin heute? Es geht um Meinungshoheit, Macht und Milliarden. Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda. Gemeinsam mit der Journalistin Jeannie Wasilewski begebe ich, Axel Brüggemann, mich auf die Spuren von Revolution, Kultur und Propaganda.
Das also unser Podcast-Tipp des heutigen Tages und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Die Anschrift für Ihre Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob lautet general@mdraktuell.de. Das wissen Sie. Oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Woche am Mittwoch wieder, also am 8. Oktober. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.